Sportsman. Sportsman. Sportsman.
Liebe Sportfrauen, liebe Sportsmänner, herzlich willkommen zur Spielersitzung. Wir sind zurück. Timo ist wieder komplett erholt. Oder hast gesagt, auf einem Ohr hörst du immer nicht so richtig. Schwere Mittelohrentzündung nach Umzug. Yep. Keine Meisterfeier. Das tut uns allen leid. Ich glaube auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern wird da das Herz bluten, dass du keine Kreismeisterfeier gemacht hast. Aber du bist wieder bei uns, sitzt in deinem neuen Garten. Man hört es ein bisschen zwitschern. Ich finde, es bringt wunderschön die schöne Sommerstimmung hier mit rein. Guten Abend, Timo. Und direkt am Maschsee auf seinem Sub ist er gerade unterwegs. Toto. Ja, sag ich doch.
Der Maschsee, ey, da waren wir gestern unterwegs. Das ist ja hier ein Riesenapparat.
Ehrlich.
Und ist ja auch so eine alte Nazi-Baute. Ist mir gestern wieder aufgefallen. War ja nicht alles schlecht damals. Also,
uiuiui.
Das war okay, würde ich sagen.
Das ist natürlich nicht ganz ernst gemeint. Wenn man weiß, wer diese Anlagen alle gebaut hat, ist es natürlich... Ja, dass der See so tief ist, wie er ist, dann ja, das ist natürlich schwierig an der Stelle. Freunde, lasst uns mal über jemanden reden, der extrem gelitten hat diese Woche, ja. Oder viele Menschen haben gerade gelitten, ja. Timo, du vor 2 Wochen Meisterschaft. Ich habe so mitgefiebert. Wir haben ja unseren Umzug oder deinen Umzug waren wir ja dabei und du warst ja den ganzen Morgen schon aufgeregt. Dann kam dein Kumpel Bugo noch dazu mit der legendärsten BVB-Kappe, Toto. Der hatte so eine Lederkappe auf, die wirklich so aus schwarzem Leder mit so BVB-Südkurve.
Nein.
Wahrscheinlich schon drei Schichten so, weißt du, so Bierpatina drauf. Da perlt alles von ab.
Die wird auch nur rausgeholt, wenn die Meisterschaft
so Pinzette, damit dann nichts mehr abfällt.
Kommen könnte.
Ja, und dann ist es natürlich extrem in die Hose gegangen. Ich war echt bestürzt und musste aber vor allem wegen dir, Timo. Also wegen dir hat es mir am meisten leid getan. Dazu nochmal vielleicht aufbauen, wem es zurzeit wahrscheinlich noch ein bisschen schlechter geht, ist Al Pacino. Der ist jetzt 82, wird nochmal Vater. Ja. Ich habe einfach irgendwas gesucht, was dich vielleicht aufbauen könnte, ist jetzt auch ein bisschen her, aber der ist 82, schon immer Vater, Alter. Keine Nächte schlafen, schöne 29.
Die Freundin.
Ja, es geht genauso schwierig weiter, wie wir hier heute eingestiegen sind.
Gonio.
Ja, you fucking cockroach. Ja, also hat's auch nicht im Griff. Also es gibt auch persönlichere Schicksale. Aber Timo, wir wollen das jetzt auch nicht zu sehr ausweiten, ne? Wahrscheinlich so rückblicken, kannst du ein bisschen drauf gucken, aber was ist da passiert? War das diese Nervosität, die Thomas Müller heraufbeschworen hat, gesagt, die müssen erstmal zu Hause gewinnen? Alle schon irgendwie, hatten die gefühlt schon das Ding und haben dann gemerkt, als der Gegenwind kam, wir müssen uns nochmal anstrengen?
Ja, ich glaube schon. Also, bei uns war es ja ähnlich. Wir sind ja, also meine Mannschaft, wir sind ja Meister geworden, aber wir hatten auch am letzten Spiel hatten wir auch ein Heimspiel und mussten gewinnen. Und stand auch, glaube ich, zur Halbzeit 0-0 noch. Und du merkst einfach als Fußballer, wenn du was, also du kannst zwar was gewinnen, aber eigentlich hast du was zu verlieren. Weil du bist Erster und der Kopf macht da irgendwas mit dir, was du nicht steuern kannst. Und genauso war es bei den Dortmundern, also ich glaube jetzt nicht, dass die das extra gemacht haben, aber du hast einfach gemerkt, dass es an dem Tag im Kopf einfach.
Hast du das schon gepasst. Früh gemerkt, also, als du das Spiel geguckt hast?
Das überhaupt nicht. Also ich war vorm Spiel auch, normalerweise bin ich ja immer sehr pessimistisch, aber ich war echt, ich habe auch, glaube ich, in den Tipprunden bei uns, ich glaube 4 oder 5-0 für Dortmund getippt, weil ich mir eigentlich sicher war, nachdem das Spiel in Augsburg gewonnen wurde, dass für mich so das entscheidende Spiel war, weil auswärts wusste man ja, waren sie nicht so gut drauf. Und nach dem Auswärts-Augsburg-Sieg habe ich eigentlich gedacht, das Ding ist durch, jetzt zu Hause gehen. Mainz, für die geht es auch um nichts mehr. Die haben sich auch davor in den Wochen nicht, also keine guten Leistungen gezeigt. Aber du hast dann in den, also zumindest nach dem 0-1 hast du gemerkt, jetzt wird es schwer heute.
Absolut. Und ich habe es in der Radiokonferenz gehört und dachte irgendwie, das Ganze, das kann irgendwie nicht sein. Und dann dieser Alea-Elfmeter, das ist ja auch grottig, ja, aber das ist doch auch der Moment, wo du denkst, grottig, so, ach du Scheiße, jetzt treffen wir nicht mal die Elfmeter, dann ist das so eine Spirale, so eine Kettenreaktion, die dann so durch die Mannschaft geht. Das kann man irgendwie nicht beschreiben, wenn man, also auch, ich glaube auch, das ist gar nicht so groß der Unterschied, wie du es gerade erklärt hast, wenn du das immer im Amateurfußball mal erlebt hast. Das ist irgendwie unerklärlich, was dann passiert.
Nee. Ja. Und aber, also mir war klar, nachdem Alain den Elfmeter verschossen hat, dass wir wahrscheinlich heute nur Meister werden können, wenn Köln was macht. Weil du hast richtig gesehen, die Körpersprache nach dem verschossenen Elfmeter war noch schlechter. Und dann, als das 2-0 fiel, also war mir klar, dass Dortmund an dem Tag keine 3 Tore mehr schießt, weil die auch viel zu umständlich vorne waren. Was dann im Laufe des Spiels immer noch, was man gemerkt hat, die wurden immer hibbeliger. Also anstatt wirklich, was in den letzten Wochen ja oft richtig gut gemacht haben, mal den Ball hinten rum zu spielen und nochmal hinten rum zu spielen, einfach ruhig auf die Chancen zu warten. Und du hast wirklich so gemerkt, nach dem 0-2, die wurden immer hippeliger, waren nicht ruhig am Ball, wollten irgendwie mit dem Kopf durch die Wand. Und also da war mir klar, das Spiel, also die Meisterschaft kann uns nur Köln gewinnen und nicht Dortmund selbst.
Ja, bei mir war es übrigens so, war ja der Samstagmittag, was macht man natürlich? Einen schönen Ausflug ins Gartencenter. Ne? Man muss hier den Balkon auf Vordermann bringen. Und es war so, war auch entsprechend leer, aber trotzdem so verstreut hast du dann immer gesehen, dass da irgendwie so die Kerle mal nebenbei aufs Handy geguckt haben, während die Frauen immer noch auf irgendwelchen Begonien geguckt haben. Und dann gucke ich da.
Rui Begoni.
Also ich selbst so um kurz nach 4 habe ich mal kurz auf den Ticker geschaut und dachte so, ach du meine Güte, Sören liegt wahrscheinlich gerade hier in einem Tisch mit, keine Ahnung, Hörsturz, war es wahrscheinlich dann noch am Ende. Aber, ja. Das Ding war, genau, wir fahren dann zurück und wir haben bei uns um die Ecke hier im Biergarten und auf einmal, wir fahren, weiß ich, 100 Meter davor und auf einmal hörst du diesen riesen Jubel und denkst so, Alter, die haben doch nicht wirklich, was geht denn da? Und dann fahren wir da hin und da ist halt gerade, sah es eigentlich gerade noch gut aus. Und dann macht aber Musiala genau das Ding und Highlight war aber auch, da lief halt Konferenz und dann haben sie kurz rübergeschaltet, die Eintracht hat ja noch gespielt, machen das Ding irgendwie und ein Einzelner steht auf, so, was weiß ich, unter 200 Leuten und ruft so, Europa! Also, das war so der eine kleine Lichtblick an den Tag, aber ich würde auch sagen, ey, die ganze Nummer, sie hatten ja Chancen, auf jeden Fall, aber so bezeichnend ist, dass die sich alle dann auf den Kollegen Bellingham gestürzt haben, also nur weil der wie alt ist er jetzt, 19? Ja. Der 19-Jährige draußen sitzt, hast du das Gefühl, der absolute Leader fehlt, obwohl du da irgendwie einen Reus hast, Hummels, wie sie alle heißen. Also ich glaube, da ist irgendwie schon was dran, dass da irgendwie so ein busy, weiß nicht, so ein bisschen Rückgrat fehlt, oder, in der Truppe sonst.
Ich fand auch,
ja, eindeutig. Ja,
bitte.
Also,
und ja. Mir war es, das vielleicht noch
abschließend. Das war mir auch, ich habe es ja auch hier schon gesagt, nach dem Wolfsburg-Spiel, als es im Stadion war.
Gesagt, ey, wir werden,
das war irgendwie so Blümchenfest.
Ja, genau.
Und
ja,
wir haben das Ding jetzt irgendwie, und was da alle vergessen haben, in der ersten Halbzeit ist Wolfsburg, glaube ich, dreimal allein aufs Tor gelaufen. Also die Abwehr war da auch schon absolute Katastrophe, aber sie haben es halt, ja, da ging's, da waren sie auch in einer anderen Position, Timo, du hast es gesagt, ne? Da waren sie die Mannschaft, die aufholen musste. Da spielt sich viel leichter und dann hatte genau. Tommy, muss man am Ende sagen, vielleicht auch ein bisschen recht. Und das Krasse natürlich, dass ausgerechnet Musiala dieses Tor macht an zwei Leuten vorbei und haut den ins lange Eck. Irgendwie bei der WM hat nichts geklappt, die ganze Bundesliga-Saison läuft gar nichts und dann schießt er das in der das Teil in der 89. Minute so rein. Also es ist Fußball, it's a bloody Football einfach, ja. Anders kann man sich sagen.
Ja, das, also man kann ja nachhinein sagen, das war ja auch nur der Startschuss zu irgendwie einem verrückten Wochenende, ne? Was dann an den nächsten Tagen noch passiert ist mit Drittelliga, alle vorher schon am Samstagmittag, Drittelliga, dann Sonntag mit der zweiten Liga. Also ich habe selten so spannende Fußballwochen jetzt gesehen, auch mit Relegation jetzt noch, was da so alles passiert ist, wie in den, also das ist der einzige Lichtblick so, dass irgendwie der Fußball gefühlt wieder spannend ist in allen Ligen, ne? Also was dann in der zweiten Liga passiert ist, da mit Heidenheim noch. Mhm. Also das, ich glaube, dieses Wochenende wird Fußballfans lange in
auf
Erinnerung
jeden Fall.
Und Eishockeyer.
Ja, das hab ich versucht zu gucken, aber der Sport1-Stream ist einfach die ganze Zeit abgeschmiert. Ich glaube, da sind auch einige IT-Fachmänner dort gefeiert worden. Das war ein bisschen schade. Aber auch an der Stelle natürlich Glückwunsch an die Eishockey-Nationalmannschaft mit Silbermedaille. DEB. Da ist echt gerade krass, was am Entstehen, finde ich. Jetzt ja auch irgendwie schon Silber bei den Olympischen Spielen geholt. Das ist der Wahnsinn und wie unglaublich das alles unter dem Radar läuft. Aber es gibt da jetzt ab sofort Dünn, ja, habe ich jetzt gesehen, ab 31. Mai, die Plattform für alle anderen Sportarten außer Fußball. Bin ich auch mal gespannt, was die da so auf die Beine stellen. Aus meiner Sicht müssen wir natürlich auch noch über das, also erstmal, wie krass, also die Bayern, dass die einfach so weiter durchziehen und dann wirklich auch mit dem Abpfiff, mit der Meisterschaft schön Kahn und Brazzo einkassieren, abrasieren. Es gibt Gerüchte über Schlägereien oder angedrohte Schläge vor dem Privatflieger, kontroverse Meinungen zu dem ganzen Kahn-Geschehen. Kahn sagt, er hat gar nichts gemacht. Die sagen, der wollte uns hauen. Olli Kahns Bruder, auch absolute Legende aus meiner Sicht, mischt sich ein. Auch bekannt, glaube ich, in Karlsruhe dafür, dass er hauptsächlich besonders gut darin ist, Champagner aus Magnumflaschen zu versprühen. Und ein bisschen enttäuscht im Nachhinein, wir gucken jetzt fast 2 Wochen später drauf, dass da nicht weiter noch mehr Schlammschlacht gelaufen ist. Also es hat sich wirklich, wenn das jetzt noch 2 Spieltage länger gegangen wäre, großartig, aber jetzt leider mit Ende der Saison ein bisschen verpufft, hätte ich mir tatsächlich noch mehr erhofft, ein bisschen mehr Drama.
Ja gut, und Uli und Kalle haben sich ja eingeschaltet, also von daher, ich glaube, die waren persönlich bei jedem zu Hause und haben...
Stell es mir vor, wie bei Casino.
Ja, also die waren mit 3 Schränken wahrscheinlich da. Ja, also auch, das, also unglaublich für mich, dass sie erstmal direkt nach, ich glaube, während die Bayern die Schale hochheben, kommen Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann von Sky ins Bild und sagen, ja, nach unseren Informationen kamen sie alle Mittels beide raus. Und also jetzt nicht nur ich als Dortmund-Fan, auch alle Bayern-Fans, mit denen ich danach gesprochen habe. Also die Figur, die zurzeit der FC Bayern abgibt, ist also katastrophal.
Und trotzdem werden sie Meister.
Ja, das ist das Schlimme. Krass. Das ist das Schlimme, ja.
Vor allem die nächste Gelegenheit kommt halt dann in 10 Jahren erst wieder.
Ja.
Und naja, blöd gelaufen. Aber die ganze Nummer, Brazzo, finde ich, geht noch am besten raus aus dem Ganzen.
Eindeutig.
Also Kahn ist jetzt nur verbrannte Erde.
Ja.
Aber Brazzo, dass er dann auch mitfeiert, sich dann im Interview hinstellt und sagt, hier, super Truppe, hat sich natürlich dann auch wieder indirekt selbst über den Klee gelobt, so von wegen, wie toll er das zusammengestellt hat, die Junge, eine gute Mischung, wilde Junge, erfahren, und denkst, Alter, der Kader, der muss immer komplett auf links gedreht werden, ey. Aber der hat eigentlich
Brazzo
an Standing gewonnen, würde ich sogar sagen, an dem Tag.
Wie so ein und Hütehund, oder? Wie so, weißt du, also der versucht immer so die Pferde, wie so ein schlechter Hütehund. Der die ganze Zeit versucht, die Schafsherde zusammenzuhalten. Dann ist er so rumgerannt die ganze Zeit, hat es einfach nicht gepackt. Und dann kam quasi der Chef Schäfer, ne, der Uli, und hat ihn quasi vom Gelände geschmissen. Und jetzt liegt er halt einfach so auf der anderen Seite vor dem Gartentor und ist da auch zufrieden, weißt du? Und alle streicheln ihn trotzdem noch und ist total süß.
Ja, handsam, ja.
Ja. Ja, ich finde auch, dass Brazzo zumindest am letzten Spieltag noch von minus 20 auf 0 wieder in Sympathien hochgerutscht ist. Ey. Der hat echt noch das Beste rausgemacht.
Der landet auch noch mal irgendwo. Da kommt noch mal ein Highlight.
Ja, also Olli ist verbrannt. Olli vielleicht noch in irgendeinem Wirtschaftsunternehmen.
Ich würde mal sagen, 50-50. Ja.
Boah, also
Brazzo landet entweder irgendwann in seiner Karriere noch mal bei Hertha oder beim HSV. Gebe ich jetzt mal ab. HSV hat auch lange gespielt. Ich sag HSV oder Hertha sehen wir Brazzo wieder.
HSV.
Wir werden ihn wiedersehen.
Mhm. Oh, ja, das Ding ist ja, im Moment ist ja jeder bei Juve im Gespräch.
Ja, richtig.
hat er auch
Ausland, bestimmt. Traut er sich da schon zu? Werden wir sehen. Ausland auch ein gutes Stichwort, wenn wir schon bei der ganzen Rochade sind, die da so auf Trainerbänken, Managerpositionen, wird ja auch einfach gefeuert, Hire and Fire Mentalität an allen Ecken und Enden, hier, der, nochmal dahin, passiert ja fast mehr als auf dem Spielermarkt. Das Zweigespann, was mich ja völlig, völlig fertig macht, nach dem letzten Heimspiel von PSG, dass gemunkelt wird, dass Nagelsmann und Thierry Henry zusammen zum PSG gehen. Ja, das ist so, wie als würde, keine Ahnung, irgendwie Shaq und was hatten wir? Kyle Korver vorhin im Vorgespräch, irgendwo eine NBA-Mannschaft übernehmen. Ich finde, eher Jeff Hornacek. Jeff Hornacek und Shaquille O'Neal. Henri und Nagelsmann, was soll das denn sein? Also,
Ja gut, Nagelsmann braucht ja einen neuen, weil...
Ja, und da kommt, genau, das wäre mein nächster Punkt. Ne? Dino zur SGE, ja. Dino Topmöller. Und da hatten wir schon, wir hatten im WhatsApp-Chat schon drüber, dass Klaus dann natürlich auch mitgenommen werden müsste aus unserer Sicht. Und dann so ein bisschen die deutschen Ancelottis werden. Klaus halt Topmöller. Andersrum. Die Topmöller. Das
stimmt, oder die Topmöller. Die, oh, guck, ja, wie das runtergeht. Voll, das bei
absolutes Format, was wir erlebt haben, ja. Die Top... Die Töppis.
Direkt nach den Geisens, ey, kommen die Topmöllers, ey, Töppis.
Wie die da so in Frankfurt begleitet werden, wie die das erste Mal so durchs Bahnhofsviertel gefahren werden und so rausgucken und so, ach du Scheiße.
Aber mit dem Dings, oh, ja, natürlich.
Mit Peter Neururer ist der neue Fahrer. Mit dem
Campingwagen natürlich.
Mit dem Campingwagen?
Und neben im Campingwagen, weil hinten ist dann, kommt dann Horst Ermantraut noch raus als Special Guest mit seinem Gartenstuhl. Und dann fahren sie zu Volker Finke nach Freiburg und der sitzt dann auf seinem Strandsting.
Ja. Und der Einzige, der wirklich auf dem Campingplatz wohnt, ist doch Werner Lorand. Der Campingplatz. Ja.
Werner Lorand wohnt in München auf dem Campingplatz.
Tatsache.
Ja. Vollkommen
Word.
Richtig.
Word.
Tatsache.
Ja, das ist wirklich wahr. Dann hast du da auch direkt wieder ein Format, was man echt vermarkten kann. Also die Topmöllers in Frankfurt, wie die dann so ich schätze ja auch nicht so ein, so High Society leben, dann so bei so Empfängen und so, würde ich mir komplett geben, die Nummer.
Ja, so erste,
ja, und dann
Folge
siehst du halt auch so den Glasner-Effekt, ne? Dann kommen die da mit ihren eher so, Dino ja auch immer gerne Trainingsanzug getragen und auf einmal, der hat ja auch so schöne Locken, dann so richtig so gelackt, ja, weißt du, so Gaudino-Style, alles nach hinten gekämmt, schönes Einstecktuch. Ja, es ist passiert einfach. Da kannst du
das macht Frankfurt mit dir.
Und dann Klaus natürlich auch. Ja. Klaus mit so Braids oder irgend sowas ganz Ausgefallenes.
Oh Gott, ey.
Aber ganz ehrlich, ich meine, Europa-League-Sieger und jetzt Topmöller und der Kader ist so, hä? Also, was sagst du ganz ehrlich dazu?
Schwierig. Also, Pokalfinale zu Recht verloren. Schon Gas gegeben, hat mir auch gut gefallen, wie sie gespielt haben, offensiv, eigentlich das Spiel auch im Griff gehabt, aber ich habe auch das Gefühl, dass Leipzig genau das abgewartet hat, weil es in der Saison schon so oft passiert ist, dass die nicht so gewirkt haben, als können die es über 90 Minuten spielen. Und es war ja auch so, Rode irgendwann völlig platt raus nach 70 Minuten und direkt das Tor gefallen. Auch so ein Tor, was du eigentlich so doppelt abgefälscht kriegst, wenn du halt nicht mehr richtig bei der Sache bist, nicht mehr richtig fit. Und die nächste Saison bin ich ein bisschen skeptisch, also bis jetzt, die Transfers eigentlich, finde ich, sehen ganz gut aus. Also das macht irgendwie schon wieder Sinn. Ich hoffe auch, dass ein oder zwei zünden. Topmöller kann ich so gar nicht einschätzen. Als Co-Trainer immer eher so, ja, so sehr passive Rolle gehabt. Saß da mal so mit auf der Bank, wo man dachte, ach ja, richtig, Dino Topmöller ist da ja Co-Trainer. Jetzt müssen auch noch Ablöse zahlen. Bayern fordert, glaube ich, eine halbe Mio. Die Eintracht will nur Viertel zahlen. Die werden sich am Ende wahrscheinlich einigen und dann, klar, kann auch funktionieren, aber ich weiß nicht, ob der vom Typ her, kommt jetzt nicht so rüber, als wäre irgendwie aggressive Leader, sondern, wie ich schon gesagt habe, eher aus der anderen Richtung. Kann's schwer einschätzen. Das sieht jetzt irgendwie, könnte was werden, aber ich habe so das Gefühl, es geht so ein bisschen in die Strudel nach unten.
Warte mal, Timo, ganz kurz noch die Station von Dino Topmöller.
Ja, bitte.
Also, 2010 ging es los, Co-Trainer beim FSV Salmrohr. Dann SV Mehring Spielertrainer, das ist schon mal gut. Ja. Dann war er bei Hamm Benfica auch Spielertrainer. 16 bis 19, F91 Düdeling.
Benfica Hamm.
Ja, Luxemburger.
Ja.
Also quasi portugiesischer Verein in Hamm.
Hamm Benfica,
Essen,
ja.
Nee.
Ja,
ja, okay.
Und da Spielertrainer. Schafft das erstmal. Und dann,
nein, das ist ja deine Mannschaft.
Royal Excel,
das ist doch deine Mannschaft. Ach du Scheiße. Du hast
vom Pro Emo, ja. Dann war er bei RB Co-Trainer und bei Bayern Co-Trainer.
Royal
und jetzt
Excelsior.
Also mehr Seilschaften
kann doch nicht sein. Dazu muss man erzählen, dass wir früher immer quasi Fantasy Draft gemacht haben bei Pro Evolution Soccer. Also alle Spieler waren zu haben und Thorsten hat immer mit Royal Excelsior gespielt. Immer werden so belgische, die vor allem nach, belgische Mannschaft, die nach Trick. Ja. Wen hatte ich denn nochmal? Ich weiß es nicht, man muss ja mal nachgucken. Dann war er quasi. Ja, okay. Also das ist
ähnliches Kaliber, ja.
So jemand halt eine halbe Million hinzulegen, finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig, um ehrlich zu sein.
Kann man machen.
Aber ich glaube, es ist eigentlich egal, wer Trainer wird, weil, also ganz ehrlich, so von den letzten Trainern, ich war ja immer skeptisch. ob es bei Glasner war, ob es bei Kovac war und bei Hütter. Aber also die haben, finde ich, vom Typ alle nicht so reingepasst zur Eintracht. Aber irgendwie hat die Eintracht und die, das Drumherum die Trainer eigentlich immer hingekriegt. Und das glaube ich jetzt auch, das wird mit Topmüller wahrscheinlich auch so funktionieren. Ich meine, dass der Ahnung hat, wenn er Co-Trainer von Nagelsmann war, das, also davon gehe ich mal aus. Und ich glaube, die Eintracht...
Ja, ich glaube, das Ding, Trainer was sich halt grundlegend geändert hat, dass die Eintracht halt so eine Vision entwickelt hat, an der sich alle ausrichten können. Also das, was man immer so ein bisschen belächelt bei den Bayern, dieses genau. Mir san mir.
Der Verein gibt es vor. Nicht,
ist natürlich genau. Irgendwie schon echt cheesy und ziemlich abgerockt, aber hat im Kern natürlich, passiert da genau das, dass die Bayern halt bis zum Schluss, wie jetzt Musiala, der da in dem Verein groß geworden ist, sagt, wir sind einfach die baddest Motherfucker und wir schießen halt noch ein Tor. Und das hat die Eintracht auch erkannt und ich glaube, das wird halt auch in allen, ja, ob das jetzt, keine Ahnung, Geschäftsstelle oder Trainingsplatz, wie auch immer, die haben alle ein klares Ziel und man sieht es ja auch, jetzt so oft im Pokalfinale, Europa League gewonnen, da passiert einfach viel und ich glaube eben, dass wenn da jemand hinkommt, der versteht das relativ schnell und dann, ich sehe es gar nicht so schwarz, wenn ich jetzt drüber nachdenke, sind da glaube ich ganz gute Deals eingefädelt worden. Ich hoffe halt, dass Mühani, wir haben so schön auf dem ZDF, Mühani noch bleibt. Ja, dann könnte das schon eine ganz gute nächste Saison werden.
Und man muss ja auch sagen, also es gibt ja zwei Arten von Vereinen, bei denen der Erfolg funktioniert. Der erste ist ja so, ich sag mal, das Freiburg oder Union, die irgendwie immer auf den gleichen Trainer setzen, immer auf den gleichen Sportdirektor, die halt Ewigkeiten schon zusammen sind. Und der andere, finde ich, das ist so dieser Frankfurter Weg, dass einfach der Verein es vorgibt. Erstens, wie man sich zu benehmen hat, das Drumherum, alles, die Leute, dass man wahrscheinlich höflich ist und sowas. Aber auch, dass der Verein vorgibt, wie man spielt. Und nicht wie bei anderen Vereinen, beim HSV oder bei Hertha, dass da immer ein neuer Trainer kommt mit einer neuen Idee. Die Eintracht gibt vor und macht genau das, was sie können. Und ich finde, das ist der große Vorteil von der Eintracht, dass sie einfach ihr System haben oder zumindest eine Art haben, Fußball zu spielen. Und dass sich jetzt wahrscheinlich nicht ändern wird, wenn da ein neuer Trainer kommt. Außer vielleicht mal irgendwann ein ganz großer, der dem Verein irgendwie was vorgibt. Aber solange die Eintracht, glaube ich, so weiterarbeitet, dass sie einfach ihr System durchziehen, das ja auch schon in der Jugend wahrscheinlich mitgeprägt wird, dann glaube ich, können da wenige Trainer Schaden verursachen.
Sehe ich auch so. Und ich habe jetzt gerade mal die Zugangsliste mir hier angeschaut. Also Marmoush finde ich, glaube ich, einen ganz guten Deal von Wolfsburg. So einen dribbelstarken Typ, es hat irgendwie gefehlt. Dann haben sie ja diesen William Pacho von Royal Antwerp geholt. Ziemlich starker Innenverteidiger. Ja, da wurde schon ganz, diesen Hugo Larsson von Malmö FF, ja, Sturmteiler, nee, Mittelfeldspieler, klassischer Zehner, glaube ich. Timo, du kannst es besser einschätzen, Ragnar Ache, ne, der bei Fürth war, hat, glaube ich, auch eine ganz gute Liga-Saison gespielt. Na, wie viel, was hat er gemacht?
Ja, war noch.
Hat er gemacht. Ja.
Ich glaube, 8 war also, oder so, ja, ja.
Also war noch ich glaube, das wird auf jeden Fall wieder Top 6.
Ja, es fällt ja mit dem, was erstens, was sie abgeben müssen noch und was sie dann neu holen. Ich meine, die Frage ist ja, ob Kolo bleibt Lindström, bleibt Endika. Das sind ja so die Grundformate. Also das sind, ich sag mal, wenn die alle gehen, musst du natürlich auch erstmal wieder Leute finden, die ähnliches Kaliber haben. Und das haben sie in den letzten Jahren bewiesen. Und deswegen, ich glaube, die Eintracht wird in den nächsten Jahren nicht um den Abstieg mitspielen. Also das wird immer so ein Team bleiben jetzt in den nächsten Jahren, glaube ich, die so zwischen 10 und 3, 10 und 4, wenn es gut läuft, mal an der Champions League schnuppern und wenn es mal nicht so gut läuft, werden die im gesicherten Mittelfeld spielen. Und das ist, also das ist für die Eintracht ja super. Natürlich sind die Fans jetzt ein bisschen, die haben Besseres jetzt eigentlich, sind sie gewohnt, aber ich finde, wenn so ein Verein wie Frankfurt in den nächsten 10 Jahren nicht um den Abstieg mitspielt und immer im Mittelfeld ist, ist das
der Frankfurter
vollkommen
Weg.
In Ordnung.
Ja, auch die Droh.
Ja. War schon mal anders.
Daichi,
ist auch völlig okay. Da sind wir beim wichtigen Thema. Timo, Thorsten, du hattest es angesprochen. Im Pokalfinale. Es geht um das Thema Körpersprache. Und du hast jetzt gesagt, Kamada, ja, jetzt aktuell noch schlechtere Körpersprache als Özil zu seinen besten Zeiten. A.K.A. Schnösel.
Mesut.
Naja, also ich meine, du hast wahrscheinlich von uns dreien als erstes bemerkt, dass Kollege Kamada gerne auch mal so eine Körpersprache an den Tag legt, die ja Mesut alle Ehre macht. Also so eine kleine Hall of Shame vielleicht, was so Körpersprache angeht. Also der goldene Mesut, es ist einfach, der wird verdienen. Also Mesut ist da einfach das Paradebeispiel, immer so diese hängenden Schultern, wenn es mal nicht lief oder ein Zweikampf zu doll war, dass er dann auch so ein bisschen, ja, so keinen Bock mehr hatte, so der kein Bock Mesut war. Und da dachte ich aber so, okay, lass doch mal gucken, wer da noch reinpasst in die Kategorie. Boah. Und ich finde Kamada absolut. Ja,
ich hätte auch noch einen.
Ich hätte noch so ein paar, also so eine honorable Mention vielleicht erstmal. Auch natürlich ein reiner Weltspieler, aber so ein Mo Salah, wenn er immer die Kugel oder ab und zu mal die Kugel sonst wohin jagt, dass er dann immer so den Kopf nach oben nimmt und dann so mit sich selbst irgendwie die ganze Zeit hadert. Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Kollege Bellingham hatten wir ja schon, der auch schon mal, ich glaube, von Chan ja auch so ein bisschen gerüffelt wurde öffentlich, ja, ne, dass er sich gerade in dem Alter da nicht so rausnehmen soll. Vielleicht oldschool so ein bisschen
gerne
Mehmet.
Schlurft, ja.
Mehmet war auch gerne mal, habe ich auch durchaus Sympathien dafür, wenn es mal ein bisschen zu kühl draußen war, ein bisschen zu viel geregnet hat oder so und wie gesagt, ein bisschen Zweikampfhärte da war. Mehmet hat er nicht immer gesehen, dass er da irgendwie mitkommt. Und mein, also wen ich da auf jeden Fall gerne nominieren würde, mein Favorit ist auf jeden Fall Dimitar Berbatov. Jetzt überrascht,
ja.
Ja, also das wären so ein paar Kandidaten. Achso, und gecoacht wird das Ganze von Carlo Ancelotti draußen, der, was so die Trainer angeht, vielleicht dann noch ein bisschen Luft nach oben hätte. Aber muss auch nichts mehr beweisen, von daher alles gut.
Ich hätte auch noch einen, der gerade spielt und der auch immer, also von der Körpersprache eigentlich katastrophal ist, wenn es nicht läuft. Aus unseren hessischen Gefilde hier, Sonny Kittel. Ich finde, ich auch so einer. Also hat jetzt gerade im Relegationsspiel das 1-0 geschossen gegen Stuttgart, aber also wenn es bei dem nicht läuft, wenn der erste Pass nicht klappt oder wenn der erste Torschuss über das Tor geht,
Sonny, du doch mal nach,
kannst du ihn eigentlich direkt
auswechseln. Kommt er ja aus der Gießener Weststadt? Ja. Wahrscheinlich schon.
Ohne Scheiß, also wenn der wirklich, ich glaube, wenn der ein bisschen mehr Glück hätte auch oder eine bessere Körpersprache mit seiner Technik, ist das eigentlich ein guter Bundesligaspieler. Also wirklich, wenn es bei dem läuft, ist es ein sehr guter Bundesligaspieler, aber der kriegt es irgendwie nicht hin. Vielleicht liegt es auch im HSV, aber...
Absolut, also aber gehört auch zu der Kategorie, du würdest gerne mal kurz hingehen, ihn schütteln und sagen, mach doch einfach, Alter.
Also
du hast es doch drauf, alles.
Ja, aber ich glaube, Mesut kommt keiner vorbei. Ja,
aber Prime Mesut hatte das nicht so. Ne? Das kam irgendwann später, als er war zu satt. Also ich möchte gerne nochmal natürlich Dr. Jack und Mr. Hyde nochmal, ja, rausholen. Das ist für mich natürlich Oli Kahn an der Stelle. Kahn als Spieler natürlich überragende Körpersprache. Ja, hat dir gezeigt, ich bring dich um. Ja, also da überzeugt, aber als Funktionär auf der Tribüne absolut das Gegenteil. Also entweder kommt, also saß er da oben, als wäre die, dass er hofft, dass jetzt gleich die Predigt in der Kirche vorbei ist. Also immer so. Am liebsten möchte er wegrennen, so kam der immer rüber. Oder ist dann halt komplett explodiert, hat die Sitzschale abgerissen und reingebissen. So, das war, also.
Aber ich finde, dass, also spätestens nachdem er seine Expertentum, also als er das erste Mal Experte war, war mir schon klar, dass das irgendwie, dass es kein Chef bei den Bayern sein kann. Weil man hat das ja auch von den Spielern immer gehört in der Kabine, dass neben ihnen keiner sitzen wollte, weil er
schlecht gerochen hat
war und auch nicht gesprochen hat mit den Leuten. Ja. Und also dass das nicht funktioniert, dass das hier nicht gemerkt hat.
Ja,
bis heute
ein ähnliches Phänomen ist mir noch aufgefallen, ist mir auf sich auch bei Matze Sammer. So auf dem Platz halt alles zerlegt, ja, die Säge gemacht, Tore geschossen, alle umgegrätscht und alle auf der Schulter hinter sich hergeschleppt. Und als Experte denke ich manchmal einfach so, oh, komm, streng dich doch mal ein bisschen an, komm nur so ein bisschen. ist doch wirklich immer nur so, ja, wir sind so weit hinten dran, wir haben nie wieder Chancen, wir gewinnen Europa gar nichts mehr. Habe ich neulich drüber nachgedacht, die Eintracht hat erst, also letztes Jahr in der Europa League gewonnen und von einem deutschen Finale auszugehen, was es sowieso davor eigentlich fast auch nie gab, ist einfach so, die anderen haben so einen Vorsprung und das sind ja auch Spieler, die wir auch brauchen könnten. Ist halt so, ey, Junge, so. Komm, was ist denn da los? Lass ich vom Olli mal beißen, ey. Beißt euch gegenseitig mal. Ja, mehr Motzki. Und ich habe noch einen, der hier im Podcast sitzt. Thorsten, ne? Müssen wir auch mal drüber reden, ja? Ich erinnere mich. Da kommt wahrscheinlich auch dann so ein zu Schnösel her. Wenn da mal so der 20 Meter halbhohe, geschippte Absolut. Pass nicht ankam, dann war Rückwärtsbewegung schon mangelhaft. Und auch in anderen Sportarten. Ich erinnere mich auf dem Tennisplatz, wenn der Slice da mal, ja, den du aus vollem Lauf gespielt hast, dann nicht direkt hinter der Linie oder hinterm Netz gefallen ist wie ein Backstein, dann schon.
Schon kein Bock mehr.
Schon erstmal direkt so mitten im Spiel kurz mal zur Bank und schon was getrunken, obwohl noch kein Seitenwechsel war. Und beim Basketball auch gerne mal die Hand so hängen lassen. Ne? So.
Also für alle, die nicht dabei waren, sind absolute Gerüchte, die ich hier in jeglicher Form zurückweise.
Das ist Freiheit. Nein, das ist natürlich übertrieben dargestellt an der Stelle. Aber.
Ja, aber wer absolut, also jetzt sind ja alles Fußballbeispiele, aber wer, ich glaube, aktuell der MVP ist, was schlechte Körpersprache angeht, einfach Luka Doncic. Also. Da geht
stimmt,
nichts,
ja.
Wann kann ich endlich
vom
zu Popeyes Pizza fahren oder zu Wendy's wieder was reinladen?
Das Buffet schließt.
Ja, also, entschuldigt bitte das, liebe Zuhörer, den Huster. Wir haben noch, beim Fußball haben wir noch ein paar Themen, ja. Ich hatte letzte Woche ja, oder vor zwei Wochen drauf, weil wir gerade bei Özil waren, ja, wir müssen über Ili sprechen. Nochmal kurz 5 Minuten über Ilkay Gündogan sprechen, über diese unfassbare Saison, die der da in Rasen gebrannt hat in Manchester, schießt die gegen United zum Pokalsieg mit 2 Toren, Volley nach einer Ecke verwandelt, Capitano holt das Ding, absolut in seiner Prime, leider kriegt er nicht, finde ich, die Aufmerksamkeit in Deutschland, die er verdient, aus meiner Sicht gerade so schon der beste deutsche Fußballer, der da rumläuft. Ich hoffe, dass er irgendwie nächstes Jahr bei der EM nochmal für Deutschland auch wirklich eine große Rolle spielen kann, obwohl das ja in der Nationalmannschaft immer nicht so von Erfolg gekrönt war, muss man leider sagen. Und dann natürlich auch die Frage, woran liegt das? Aber einfach nochmal, ne, weil es aus meiner Sicht sich so gehört, er ist für mich Sportsmann der Saison und natürlich auch mein absoluter Sportsmann. Und kann ja noch gekrönt werden, dann jetzt am Samstag, Champions League Finale. Dann muss man schon über ihn als einen der größten deutschen Fußballer sprechen, aus meiner Sicht.
Aber warum will Pep ihn dann nicht behalten?
Genau, die bieten ihm wirklich nur ein Jahr Vertrag noch.
Das verstehe ich halt nicht. Also ich bin da völlig deiner Meinung. Ich fand ihn in Dortmund schon gut und also ich kann nicht verstehen. Ich meine, er ist jetzt noch keine 35 oder so, ne? Dass er keine 2-Jahr-Vertrag mehr bei City gibt. Ja.
Und der ist immer besser geworden.
Ja,
also
vor drei Jahren hat er noch mehr Tore.
Schießt jetzt auch Tore, also.
Wahrscheinlich stört das Pep schon.
Ja, aber, boah, das ist echt.
Aber ich weiß nicht, also ist er nicht vielleicht sogar, aber jetzt trotzdem so der bessere Spieler, vor allem mit der ganzen Truppe rundrum. Also der scheint da so perfekt reinzupassen als Kapitän. In Interviews finde ich ihn immer super. Also immer so dieses Understatement, aber schon so dieses Selbstbewusstsein, wenn du halt einfach Capitano bist beim besten Team aktuell auf der Welt. Und bin ich voll bei dir, also der wird null gewertschätzt, hat damals ja auch ein bisschen bei der Özil-Geschichte mit dem Foto auch ein bisschen was abbekommen, aber das ist hat
nicht so. Er sitzt auch nicht die ganze Zeit wie Özil bei ihm auf dem Schoß und sagt, Mama,
genau. auf dem Schoß irgendwie, Ich weiß, ich kann es ja auch nicht sagen, aber dass er da diese Saison absolut geliefert hat, also.
Timo, würdest du in unseren Top 10 der deutschen Mittelfeldspieler ranken, all time? Kannst ja mal drüber nachdenken bis zur nächsten Folge. Das ist ja auch nochmal eine kleine Aufgabe, Hausaufgabe.
Ja,
ich habe da, aber man müsste es, ja, es ist,
ja, ich,
fehlt, es ich fehlt so ein bisschen, ne, die DFB, auf, ja. Der DFB-Erfolg wahrscheinlich. So, das müsste er jetzt dann nochmal nächstes Jahr, wäre ja ganz schön, im eigenen Land nochmal gewuppt kriegen. Dann sprechen wir.
Das ist genauso wie Groß, wenn du immer noch Headlines liest, ist Groß vielleicht doch überschätzt. Und
Scheiße, also, komm, so.
Irgendein Journalist, der noch nie Fußball gesehen hat.
Also natürlich auch ihr Zuhörerinnen und Zuhörer, schickt uns gerne unter der_sportsmann bei Instagram mal eure Meinung dazu. Hatten wir letzte Woche schon mal so aufgefordert. Ilkay Gündoğan, ja, überragend. Auf welchem Niveau, wo schätzt er ihn ein? Hat er die Top 10 unter den deutschen Mittelfeldspielern verdient? Timo, du machst die Liste bis nächste Woche fertig. Wir machen weiter mit dem Schwachmann der Woche und Thorsten, kurz einen Jingle und dann let's go. So, wer ist mal wieder negativ aufgefallen?
Wir haben heute noch gar nicht drüber gesprochen. Wir haben Zlatan, der sich verabschiedet hat. Wir haben auch hier einen entsprechend guten Namen auch heute vertreten.
Zlatan Benzema.
Zlatan Benzema. Also, nein, Zlatan, also heute schon, keine Ahnung, eine Stunde gefühlt Highlight-Videos geguckt und so weiter, aber mein Schwachmann diese Woche ist, ich habe den Namen nicht parat, aber es ist auf jeden Fall der Kollege, der für das DAZN Best of Zlatan verantwortlich ist, was groß angekündigt wurde, hier kommt Prime Zlatan. So, und dann hast du dieses Video und es ist einfach so, ich weiß nicht, so ein bisschen Allmann-Style, weißt du, so ganz mit so ein bisschen Zeitlupe beim Aufwärmen die ersten 30 Sekunden.
Ja, DAZN-mäßig halt.
Ja, genau, und dann im Hintergrund irgendwie so richtig dramatische Musik und gefühlt in der ersten Minute hast du irgendwie 5 geile Aktionen von ihm. Und ich meine, Zlatan, also was man jetzt wirklich sagen kann, aus der Karriere kannst du vielleicht sogar die steile These draus machen, hat er das beste Highlight-Tape. Genauso wie bei Kobe, weißt du, wo du sagen kannst, okay, ist vielleicht nicht der beste Spieler, aber er hat einfach das unterhaltsamste Paket, wenn es um so ein Highlight-Video-Zusammenschnitt geht von irgendwie, keine Ahnung, 15 Minuten oder so. Also da muss sich Zlatan vor niemandem verstecken und das Video bei DAZN auch so angekündigt, es wurde nicht für möglich gehalten, doch jetzt ist das Unmögliche doch eingetreten. Zlatan Ibrahimovic beendet seine Karriere. Alter, der Kollege ist 41, der war vor 10 Jahren schon 41 und tritt jetzt natürlich zurück und von daher Schwachmann, alle diejenigen, die jetzt den Moment nicht nutzen, um uns so ein angemessenes Zlatan-Video zu präsentieren.
Das, also diese Videos immer nur in so Superlativen, wird er jetzt abstürzen? Was, Leute? Entspann dich, schreibe mal bitte einfach nur die Tore ab. Kann ich verstehen. Ich habe neulich auch das Reus-Video, wie das auch so angekündigt war, das kriegt mich auch überhaupt nicht. Und ich kriegt auch gar nicht die Zielgruppe, wir sind ja schon viel zu alt hier in unserer gesetzten Runde.
Eigentlich müssten wir ja noch am meisten drauf anspringen.
Ja, also, ja, die kennt ihr noch gar nicht mehr, oder? Guck mal, der spielt auch eigentlich seit
von heute,
4 Jahren gar nicht mehr regelmäßig Fußball, muss man auch mal dazu sagen. War da irgendwie in L.A. unterwegs? Ja, auf jeden Fall der anderen so den Spitzkasten nimmt und kurze Brennnessel noch verteilt. That was really good, you know?
Ja. Zlatan, jetzt mal ganz ehrlich, ich finde jetzt im Nachhinein, wir haben den nicht genug abgefeiert die letzten Jahre, auch so als einfach der Zlatan, der er war. Also das war schon sehr unterhaltsam,
ja,
das Ganze.
Sensationell, Timo, du vielleicht als Stürmer kannst es noch ein bisschen.
Ich war immer ein Zlatan-Fan. Ich habe das, glaube ich, alle Bücher von ihm gelesen, glaube ich. Schon von seiner Art her, so ein bisschen in Richtung Mourinho und Guardiola irgendwie. Also ein bisschen Großmaul. Aber ich finde, dass er es nicht übertrieben hat irgendwie, ja. Also man hat ihm das auch nicht abgenommen, dass er jetzt so ein Großmaul ist, sondern eher, dass es manchmal zum Augenzwinkern war, was er über sich und über auch den Fußball gesagt hat. Und also ich finde Zlatan großartig. Ist ein großartiger Stürmer.
Ja. Vor allem, was er Buden gemacht hat. Er ist
ja brutal.
Er hat immer die Dinger so aus 25 Metern, Alter, was er einen Huf hatte.
Ja, und auch, also, was ich halt krass finde, dass er wirklich überall Tore geschossen hat, ne? Also es in Malmö, bei Ajax, Juve, Inter, Milan, PSG, in Amerika, also überall, wo er war, Hat immer ein großes Maul gehabt bei seinen Antritten, aber darum hat er das dann gehalten. Also das große Maul konnte er bestätigen auch immer.
Okay, aber das ist ja genau der Punkt, mit dem ich auch immer so ein bisschen gestruggelt habe. Was macht man mit der Karriere? Also sagt man einfach, das ist so ein Hardcore-Selbstdarsteller, der einfach von Verein zu Verein getingelt ist, also der Söldner schlechthin, der einfach am Ende, ja, nicht mal bei einem Verein irgendwie, okay, PSG vielleicht, das war noch das am ehesten, aber sonst halt nirgendwo länger durchgehalten hat, bei Barca auch krachend gescheitert ist und Pep da sich gezofft hat, mit Messi in seiner Prime es irgendwie nicht funktioniert hat, also zu viel Zlatan für eine gute Karriere am Ende, also zu viel Ego.
Also eindeutig, ich glaube nicht, dass er jetzt der Typ ist, der überall hingegangen ist wegen der Kohle. Natürlich hat das wahrscheinlich auch am Anfang und bei ihm schon eine Rolle gespielt, aber ich glaube, er hat die Vereine nicht gewechselt, weil er jetzt irgendwie überall mal spielen wollte, sondern wie du schon sagst, so, ich glaube, er ist da oft an sich selbst gescheitert, weil er einfach mit ganz, ganz vielen oder viele mit seiner Art nicht zurechtgekommen sind und er auch mit seiner Art, die er da durchgebracht hat, einfach oft gescheitert ist. Also ich finde schon, wenn der, also es ist halt schwer zu sagen, weil wäre er so gut gewesen, wenn er nicht dieses Großmaul und dieses Arrogante hätte, also wenn das so gewesen wäre, wenn er vielleicht ruhiger gewesen wäre, hätte er vielleicht nicht so viel Tore geschossen. Also ich glaube, das hat er alles mit zusammen so irgendwie. Ich glaube, er konnte nur so gut sein, weil er sich auch so gegeben hat. Und da gehört es dann einfach dazu, dass er bei vielen Leuten nicht gut angekommen ist.
Einfach
ein
extrem witziger Typ. Diese Anekdote,
eindeutig, also
als er bei Ajax gespielt hat und Van Gaal ihm taktische Anweisungen gegeben hat und er gesagt hat, hör mal Meister, du hast mir gar nichts zu sagen, geh in dein Büro und schreib Briefe. Das ist auf jeden Fall stabil, da muss ich schon auch sehr überzeugt sein von deiner Leistung. Und er hat immer abgeliefert und sehr unterhaltsam. Also man spricht ja immer von diesen echten Typen und ich finde, der war einer. Ne? Also das kann man ihm nicht abstreiten und hat einfach performt. Ja. Was ist so das Tor, was bei euch, wenn ihr an Zlatan denkt, als erstes in den Kopf kommt? Ja?
40 Meter Fallrückzieher. Ja.
Da hat er bei PSG gespielt und hat die eine Bude aus vollem Lauf, so von halb links auf 25 Meter und einfach so in den Giebel genascht.
Der muss immer der Giebel dabei sein.
Oder dieses Dings bei der EM, ne, glaube ich, war das. Dieses, gegen Schweden, sag ich schon, gegen, was kann ich geben, das war, aber.
Bei mir ist es.
Was sind schon, also,
gegen, bei Ajax, schon, dieses Solo. Das war der erste.
Genau.
Auch so, ich weiß nicht, hat das schon jemand auf dem Handy gehabt, kann das sein? Aus so einem richtig, weißt du, so, 2 und 3, irgend sowas, was die ersten Handys, die sowas abspielen konnten. Und es war so verpixelt, man hat eigentlich kaum was gesehen und dachte aber nur so, Alter, das ist ja krass. Das ist ja einfach nur pervers, was der da macht. Weiß auch genau, dass er den bis ins Tor bringt. Der weiß auch, dass er den Ball nicht verliert. Also farewell Zlatan, kann man nur sagen. Ne? Ja. Macht gut. Und The Zone, strengt euch mal an für die Kohle, Alter.
Ja, kommt mal klar. Ich zahle hier 30 Tacken.
Kommt echt mal klar, Leute.
das
muss nächstes Jahr besser werden, wenn ihr dann auf 50 Euro hochgeht. Kommt ja wahrscheinlich noch mehr Champions League dazu. Das ist nichts, ne? Sonst vielleicht mal José Mourinho bei euch anrufen oder der wartet dann in der Tiefgarage auf euch. What are you doing with the shit? It's shit.
Okay, komm, dann hau mal raus.
Was soll ich raushauen? Ich
bin absoluter Mourinho-Jünger geworden.
Ja, Mann.
Ach, richtig.
Ja, mein Schwachmann der Woche. Mein Schwachmann der Woche ist nämlich José Mourinho, der nach dem Europa League-Finale den Schiri angegangen ist, als wenn der das schlechteste Spiel seiner Karriere gepfiffen hat. Und also ich muss sagen, das war einer der besten Leistungen an dem Abend auf dem Platz. Der Schiri hat super gepfiffen. Und Mourinho finde ich in dem Moment ein ganz, ganz schlechtes Vorbild. Es wird ja jetzt schon in den letzten Jahren ja immer wieder über die Schiedsrichter gesprochen und ich finde sowas eine Schweinerei. Ich habe jetzt auch letztens gab es wieder, habt ihr bestimmt mitgekriegt, dass ein Schiri wieder verprügelt worden ist hier im hessischen Raum bei uns. Und ich finde, wenn sowas jemand wie José Mourinho macht, das färbt irgendwie ab. Also ich will jetzt nicht sagen, dass der Kinder dazu anstiftet, dann oder andere Fußballer auf Schiris loszugehen, aber Erstens mal hat der Schiri ein super Spiel gemacht und er wollte wahrscheinlich so ein bisschen von seiner ersten Finalniederlage ablenken. Aber dass man so den Schiri angeht, nach dem Spiel auch noch irgendwie in den Katakomben, finde ich einfach ganz, ganz schwach. Deswegen mein Schwachmann der Woche, José Mourinho. Aber ich bin da bei dir, Toto. Das ist auch wieder so ein Typ, das ist ähnlich wie Slater, hatte ich eben schon gesagt, ne? Also ja. Es gibt Momente, da findet man ihn überragend und total cool. Und dann gibt es einfach Momente, wo man nur denkt, was bist du für ein Arschloch?
Ey, ja. Respekt, man, Respekt.
Also ich hab auch sein Buch gelesen und also das ist natürlich vom Typ her ist das natürlich der perfekte Trainer eigentlich für das Entertainment im Fußballbereich noch. Ich glaube, ohne solche Trainer wäre es auch oft viel, viel langweiliger. Aber ich finde, es gibt halt auch manchmal Situationen, in denen er völlig übertreibt und das hat er in dieser Woche getan für mich.
Ja, und wer dir auf jeden Fall zustimmt, ist Urs Meier.
Ein Jahr schwerer.
Steht eigentlich immer noch da. Alter. Wo war das, in Usedom oder so damals? Am Warten des Olli. Das wir zurückkommen.
Und mit JPK, Alter.
Was er davon hält. Ja, ich weiß auch nicht. Also Mourinho ist tatsächlich so ein Typ, der mir auch Fußball so gerade, also was mir so am Fußball so nervt, weißt du, diese Typen, die schon so erfolgreich waren, dieses Konto pickepacke voll haben und dann halt irgendwie ein Sportsmanship vergessen, ja, also dass wir auch diesen Podcast ausmacht, ja, diese Idee des Sportsmanns, dann auch einfach mal eingestehen kann, dass man ein Spiel verloren hat und ein Handshake, also da jetzt auch mal wieder auf die anderen Sportarten, beim Eishockey, dieser Handshake nach dem Spiel, die hauen sich auf die Fresse, da geht alles ab, aber am Schluss ist wieder Hand drauf. Und der Fußball verliert gerade tatsächlich diese Vorbilder. Und ich glaube, dass das schon miteinander zusammenhängt, Timo, dass das in unteren Ligen dann auch dann so weitergelebt wird. Weil diese Momente erlebt man irgendwie immer wieder. Früher gab es immer mal so, keine Ahnung, war irgendwie im Abseits. Gut, das ist ja der VAR am Start. Aber gesagt hat so, ja, war kein Foul oder wie auch immer. Es gab's, pro Saison gab es das einmal. Mindestens so, wo man dann gab es irgendwie den Sportsmanship des Jahres dafür, aber es ist irgendwie keiner, also wenn die Spiele vorbei sind, alle noch so beleidigt, die Mannschaften gehen rein, applaudieren dem Sieger nicht mehr, weißt du, der zweite Platz wird nicht mehr anerkannt, das ist irgendwie so eine Entwicklung, die hier mega auf den Keks geht. Das war so eine Erkenntnis auch nach diesem Spiel, wahnsinnige Stimmung auf dem Rängen, ich fand den Schiri auch gut, der das in diesem Hexenkessel da in Ungarn hingekriegt hat und dann macht Mourinho, dann geht er noch da in der Tiefgarage und also es kann nicht sein, scheiß Ernst sein. Also.
Ja.
Ja. Vor allem sieht er ja die Kamera da 3 Meter neben sich und entscheidet sich dann bewusst dafür, aber vielleicht ist da wirklich was dran, dass er probiert hat, dann davon abzudenken, dass er halt verloren hat und jetzt auch die Roma jetzt nicht die Sterne vom Himmel gespielt hat, ne? Also.
Ja, wie gesagt, das ist so eine Art, finde ich, eine Zwickmühle, weil wenn's nur so langweilige Trainer oder Fußballer geben würde, wäre es auch langweilig. Aber so Leute wie Zlatan oder auch Cristiano oder José Mourinho, ich finde, das macht schon was aus, wenn du solche Leute hast. Natürlich gibt es da Situationen, wo sie übertreiben. Dafür werden sie von uns auch abgestraft als Schwachmann. Aber ich finde, solche Leute brauchst du auch.
Weil ja, aber das sehe ich ja auch so. Man kann mal, also es ist ja ganz normal, dass du in der Emotion das über die Stränge schlägt, aber man muss halt auch die Größe haben, am Schluss dann einfach, auch wenn du dich dann einfach die Hand drauf gibst und sagst, so, okay, nächstes Mal, dann vielleicht geht's in unsere Richtung oder drückst halt nochmal einen Spruch rein. Aber sag trotzdem, ihr habt gewonnen. Das gehört ja irgendwie zum Sport dazu.
Ja, eindeutig.
Vor allem habe ich halt bei ihm jetzt gedacht, der hat sich so ein bisschen gewandelt, auch in die Richtung, dass er jetzt ein bisschen über den Dingen steht und dann vielleicht auch die Gelegenheit nutzt, aber das war so ein Rückfall in dunkle alte Zeiten. Ja,
zu unserem Fußball-Blog, den ich noch abschließen will, habe ich noch eine kleine steile These. Antonio Mateo Laos, ja, der spanische Schiedsrichter, dieser Gockel, ne? Er muss ja echt sagen, also die Schiri, die ich sehr ungern gesehen habe.
Ja.
Lange Zeit ja aber auch ganz oben dabei als Referee auch bei der FIFA. Ich glaube auch sogar hat er nicht sogar das WM-Finale, Halbfinale gepfiffen.
Ja, der hat hochgepfiffen.
Er hat extrem geweint bei seiner Verabschiedung. Extrem, ja, so Tränen und wieder die Riesenshow gemacht. Ich glaube ja, das lag vor allem daran, dass er in dem Moment erkannt hat, dass er ab sofort keine Bestechungsgelder mehr annehmen kann. Weil dieser Schiedsrichter, der war einer der shadiest Schiedsrichter aus meiner Sicht, was der teilweise gepfiffen hat. Und ich glaube, der hat einfach dann so gemerkt in dem Moment, dass er sagte, ach du Scheiße, wo krieg ich denn das Schwarzgeld her?
Ich glaube, da steht was anderes dahinter. Weil man kennt das ja aus der Kreisliga, ne? Dass wenn ein Schiri sich auf dem Platz ja. mal so goggelhaft verhält, dass man sagt, ah ja, der hat da daheim nichts zu sagen. Und ich glaube einmal, dass er jetzt gemerkt hat, der hat am Fußball immer seine ganze Macht ausgelebt. Und jetzt muss er daheim bei seiner Frau bleiben und steht da völlig unter den Pantoffeln und hat echt nichts mehr zu sagen.
Das ist ja lange Ohren. Der kriegt jetzt sowas auf die Ohren. Ja. Ja, kann auch sein.
Ja, wahrscheinlich kommt jetzt noch ein Besorgen-Video. Hier seid ihr bereit für Prime Law.
Ja, ich befürchte da Schlimmes. Und deshalb würde ich sagen, nutzen wir die nächsten 10, 15 Minuten nochmal dafür, um sonst auf die anderen Sportarten zu gucken. Ich bin im Tennisfieber, Jungs. Ich stand auf dem Court. Meine Frau hat mir 2 Stunden Tennistrainer geschenkt, um mal wieder an meiner Technik zu feilen. Seitdem bin ich gehypt. Ich kann auf einmal Topspin schlagen. Und habe natürlich darüber auch wieder angefangen, French Open zu gucken. Und warum guckt man so wenig Tennis, ne? Also, Timo, ich habe dann auch mit deiner Schwester verheiratet. Und die auch so, ja, der ja. Timo, auch als er klein war, immer im Garten und gegen die Wand gehauen. Und Thorsten, bei dir weiß ich das ja auch. Und wir haben ja früher auch so oft, ja, wirklich oft Tennis gespielt, ne? Und mich hat es schon wieder so ein bisschen gecatcht. Also, ich habe Joker geguckt. Einfach diese Präzision und diese wenigen Fehler, wenn man dann selber wieder gespielt hat. Vielleicht liegt es auch daran, dass wenn man eben selber spielt, natürlich oder selber das wieder ausprobiert, dann ein ganz anderes Feeling da für den Sport kriegt. Aber dieses Mindset von diesem Typen, der da einfach so gefühlt unschlagbar ist auf dem Weg dahin, wahrscheinlich jetzt alleiniger Rekordhalter zu werden bei den Grand Slams. Alcaraz ist natürlich sein großes Pendant, der, ich weiß nicht, seit 2019 unfassbarer Tennisspieler.
20,
ja. Ich war direkt wieder drin. Also hat so ein bisschen gedauert. Das ist natürlich ein Sport, der irgendwie nicht mehr so ganz in die Zeit passt, durch seine Länge auch, ne, und durch Dinge, die da etwas dauern. Aber es ist dann schon, wenn dann so überragende Ballwechsel gespielt werden. Ich habe Zverev gegen Tafoe gesehen. Auch der Tafoe, so, glaube ich, auch so ein bisschen William Dafoe, William der Dafoe. So ein bisschen dein Vorbild, Tolo, gerne mit Stops, viel Slice, viel Spin, sehr unkonventionell, würde ich sagen. Habe ich auch schon gesehen,
und wenn es nicht so läuft, gerne mal einen Aufschlag von unten.
Und auch Zverev, mit dem haben wir gesagt, wären wir ja nicht so richtig warm, aber der spielt auch ein überragendes Turnier und es könnte ich mir auch vorstellen, dass es bei dem weit geht, der sieht sehr gefestigt aus. Timo sagt nein. Ich bin sehr gespannt, nein. Aber was müsste im Tennis passieren, dass die euch wieder kriegen?
Boah, man hat ja früher echt viel geguckt. Manchmal hat diese 5 Stunden Grand Slam-Schlachten dann auch in voller Länge gegeben. Ähnlich wie Tour de France haben wir auch dann früher 6 Stunden geguckt irgendwie. Also andere Zeiten, das stimmt schon. Ich glaube, nach den großen, jetzt auch wenn Djokovic jetzt auf der Zielgerade ist, Nadal fällt ja jetzt auch wieder aus irgendwie und ist ja sowieso irgendwie abgeschlossen, die Nummer. Ich weiß nicht, was kann da schon kommen? Also seitdem Federer weg ist, habe ich noch mehr Distanz dazu. Also ich finde alles, was da jetzt kommen könnte, ich finde auch jetzt den Spanier jetzt auch nicht wirklich
Guck
sehr sympathisch.
Guck dir mal nicht von ihm an, das ist schon
viel
krass,
gesehen
was
zu
der
haben,
macht.
Aber,
also es ist schon...
ja, aber das ist bei mir so ein bisschen, das sind ja auch so übertriebenste Tiere, ne, so kommen hart auch über die Athletik und das ist so ein bisschen wie bei den Radfahrern aktuell. Die gucke ich mir halt nicht gerne an. Da fehlt halt so ein bisschen.
Wenn du mal Kneipen besuchst.
Die Ecken und Kanten, habe ich das Gefühl, auch so ein bisschen.
So, wenn du früher beim Bobble-Event das Ding gewonnen hat, nochmal wahrscheinlich 5 Stunden. Ja, okay.
Ja, oder hier die Agassi-Biografie, ne? Also, das war noch andere Zeit. Also,
das kannst du wahrscheinlich aber nicht mehr erlauben, weil die
einfach so krass
geflext sind und Ernährungsberater und 3 Psychologen dabei. Hast du wahrscheinlich keine Chance mehr, wenn du eher über das, die Schönheit am Spiel kommst, kann ich mir vorstellen.
Bei mir hängt es was komplett anderes an irgendwie. Ich finde einfach, es kommt aufs Alter an, weil früher hatte man viel mehr Zeit, um sich belanglos irgendwelche Tennisspiele anzugucken, ne? Oder auch, belanglos, ja. Ich habe das beim Giro jetzt gemerkt, beim Giro d'Italia im Radsport. Wenn früher wirklich 6 Stunden oder 5 Stunden vom Fernseher saß und sich das angeguckt hat. Aber also ich finde, im Tennis könnte man irgendwie damit anfangen, kürzere Spiele zu machen. Also es ist irgendwie 3 Gewinnspiele nur für einen Satz, weil ich habe keine Zeit, mir 3 Stunden ein Tennisspiel anzugucken. Ich switch da mal rein und guck dann am Anfang mal eine Viertelstunde und dann nachher gucke ich mal, wie es steht. Und wenn es knapp ist, gucke ich dann auch zum Schluss nochmal eine halbe Stunde. Aber boah, ich habe überhaupt keine Zeit, irgendwie 3 Stunden in mir ein Tennisspiel anzugucken. Und da finde ich echt die Regel gut, vielleicht das Spiel zu verkürzen. Und das ist einfach spannender zu machen, dass der Zuschauer irgendwie, weiß nicht, dass ein Spiel nur eine Stunde geht und sich man das irgendwie so, oder 90 Minuten wie beim Fußball, dass dadurch einfach wieder mehr Leute zugucken. Was natürlich auch wahrscheinlich einfach viele andere auch sagen, dass genau das es ausmacht, dass die Jungs nach 5 Stunden immer noch auf dem Platz stehen und spielen können, ne? Aber also wenn ich jetzt sagen müsste, mir würde es helfen, wenn das kürzer wäre.
Geil, du würdest direkt einen Tiebreak starten und dann einfach eine Stunde spielen lassen und dann gucken wir mal, wer am Ende
einfach also wirklich so eine Spieluhr, 45 Minuten und wer mehr Punkte hat, hat gewonnen.
Also runter auf wie so ein Royal Rumble.
Noch Specials reinmachen, Specials noch irgendwie reinmachen, dass irgendwie man irgendwie Joker hat, die man reinbauen kann, irgendwie um doppelt Punkte zu gewinnen oder so. Also das würde mich kriegen wahrscheinlich.
Ja, wirklich so ein Royal Rumble als Rundlauf, wo dann alle 20, halbe Minute neuer rauskommt. Oder so Minigames, gibt's ja so beim Aufschlag, so, weißt du, so Pyramiden abschießen.
Ja, also würde mich wahrscheinlich catchen.
Ich glaube ja auch.
Ja, oder dass die da auch zwischendurch mit, keine Ahnung, alten Schlägern spielen. Also so wird ausgelost und einer muss so eine alte Kette.
Ja, ich glaube sowieso, können wir auch mal in einer der nächsten Folgen machen, dass zum Beispiel auch im Fußball dieses Format der Kings League von Gerard Piqué tatsächlich auch echt eine Zukunft hat. Mhm. Ne? Weil was man nicht vergessen darf, es ist auch nicht nur die Zeit, die man weniger hat, sondern eben das Medienverhalten hat sich so massiv verändert, dass man gar nicht mehr, dass man es von der Aufmerksamkeit ja gar nicht mehr schafft, so lange dabei zu sein.
Ja.
Ja. Das, also vielleicht habt ihr immer die Zeit, trotzdem mal in ein Match reinzugucken. Ich sehe gerade parallel zu unserer Aufnahme spielt Zverev gegen Dimitrov und hat die ersten beiden Sätze gewonnen. Wollen wir noch was zu den NBA Finals loswerden? Vielleicht jeder noch ein kurzes Statement oder ist es wirklich so uninteressant, wie wir es hier vorhin gesagt haben?
Ist ja klar, ich habe ja schon das Ergebnis eingetragen bei uns im Sheet. Also es geht 4-2 für Denver aus. Sieht ganz gut aus. Es steht 1-1 gerade. Erstes Spiel, glaube ich, war deutlich. Zweites Spiel hat jetzt Jokic, der Joker hat wieder abgeliefert, aber die Zombies haben zurückgeschlagen, 1-1 jetzt. Aber ich glaube trotzdem, dass die Nuggets das in 6 gewinnen.
Ja, am Ende wahrscheinlich wirklich von der Joker, der steht einfach so über allen ein, zwei Stufen. Aber das Ding ist, was mir jetzt aufgefallen ist, ich habe mir dann auch das Spiel angeguckt heute oder zumindest das letzte Viertel. Dieses NBA-Publikum, das müssten wir eigentlich nochmal generell auch als Schwachmann nominieren. Diese Truppe war noch nie auf der Bühne. Denver Nuggets haben absoluten Heimvorteil, haben einen richtigen Lauf. Und dann haben sie mal ein bisschen Gegenwind, genau, weil die Heat am Ende Mike Myers dann wieder aufstehen und dann eben doch nicht tot sind und noch weiterkämpfen. Und das Publikum wartet nur drauf, dass die Mannschaft das macht, aber nicht andersrum selbst irgendwie die Mannschaft anfeuert. Also das ist mir so krass aufgefallen heute, da war einfach die Luft raus und die haben dann sich ihrem Schicksal so ergeben und das war's dann. Also absolut schwachmännisch und ja, nett, dass die Heat gewonnen haben, weil dann wird es nochmal ein bisschen spannend zumindest, aber ich glaube auch am Ende Denver macht das.
Wow.
Wenn die Heats machen, das wäre ein Highlight. Also ich bin auch voll für die Heats. Jimmy Butler gibt's mir, aber
ich glaube, die Kraft lässt langsam halt nach.
Nächste Woche wissen wir mehr. Ich würde sagen, Vereinsheim wird kann für heute abgeschlossen.
Ja, nächste Woche gibt's von mir einen Bericht, weil ich habe ja die komplette Meisterfeier bei uns durch Krankheit verpasst, aber wir fahren am Freitag Abschlussfahrt nach Prag. Ich bin gespannt, wie das ausgeht.
Oh,
schön 7 Stunden mit dem Transporter nach Prag. Eine Fahrt.
Ach du meine Güte, ihr seid ja schon 1,5 Stunden nach Köln, oder seid ihr schon?
Okay, dann haben wir auswärts Abschlussfahrt nächste Woche.
Nach Prag, ja. Alter, das ist so ja. pseudo-elitäres Malle, weißt du? Du willst sagen, du fährst nicht nach Malle, sondern machst in Prag ein bisschen Kultur.
Und ich habe auch noch ein bisschen Hoffnung, weil am Mittwoch, also wir fahren am Freitagmorgen los und am Mittwoch ist ja das Conference League-Finale in Prag. Spielt ja Florenz gegen West Ham und ich habe ja die Hoffnung, dass wir noch ein paar liegen gebliebene West Ham-Fans treffen, wenn die das Ding gewinnen.
Good luck with that.
Ja.
Legen sie das mal bei den Zombies. Auf der Straße rum.
Ja.
Ja.
Okay. Ja, die haben ein gutes Bier, die Tschechen. Also, das stimmt schon mal alles. Freunde.
Ja, bei mir nächste Woche dann noch eine kleine Zusammenfassung von Basler Ballard. Da habe ich mal reingehört. Ich sage euch, war jetzt nicht besonders toll. Ne? Das nächste Woche, Abschlussfahrt, ja. Basler Ballard und viel mehr noch aus der Welt des Sports. Jungs, euch vielen Dank und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.
Sportsman. Sportsman. Sportsman.